Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Der Bauindustrieverband gilt als Stimme der Bauunternehmen. Er sorgt nicht nur allgemein für politische und gesellschaftliche Repräsentanz der Unternehmen, sondern befasst sich beispielsweise auch mit dem Thema Berufsbildung. Vorsitzender des Ausschusses hierzu ist auf Bundesebene Martin Kahnein. Außerdem ist er geschäftsführender Gesellschafter bei Heckmann, Bauunternehmen mit 100 Jahre Firmengeschichte und herausragender Ausbildungsquote. Wir gehen heute gemeinsam der Frage nach, wie die Baubranche Auszubildende für sich gewinnen kann und welche Ansätze Heckmann und die Sanierungstechnik Dommel hierzu gewählt haben. Ja, erstmal herzlich willkommen, Herr Kahnein, Herr Stentrup, und ja, möchte mich erstmal bedanken, dass Sie dafür zu bereit sind und für diesen Austausch hier bereitstehen. Und Nachwuchssorgen ist irgendwie so das prägende Thema. Wie sieht das denn bei Ihnen im Haus aus, Herr Kahnein?
Also bei uns sieht das ganz gut aus. Wir haben noch keinen Nachwuchsmangel. Allerdings muss man auch dabei sagen, wollen wir uns 40 Jahre intensiv darum schon kümmern und nicht erst, als das vor 10 Jahren richtiges Thema wurde. Und das hat dazu geführt, und da bin ich auch sehr froh drum, wir haben keinen Nachwuchsmangel bis jetzt und wir haben auch keine Überalterung. Das sind eine der ganz wenigen Firmen, wo das so ist. Das liegt aber nur daran, weil wir eben schon seit 40 Jahren intensiv uns mit Ausbildung beschäftigen. Also der größte Teil der Auszubildenden, die immer wieder angefangen sind, werden übernommen. Und insofern kommen von unten immer wieder junge Leute nach. Die Älteren, die ausscheiden, sind in einer geringeren Anzahl, als die von unten nachwachsen. Sodass es im Grunde ein moderates Gesamtwachstum ist in der Belegschaftsgröße. Ne?
Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Stentrup?
Also wir bilden auch schon seit sicherlich über 15 Jahren aus, haben aber auch irgendwann erkannt, dass die Anzahl und auch die Qualität der Bewerber war zwischendurch nicht so zufriedenstellend und sind dann vor ungefähr 5-6 Jahren angefangen, haben dem Thema auch mehr Augenmerk gewidmet, also einfach mehr, ich sag mal, Energie reingesteckt, uns Gedanken gemacht, wie sprechen wir die jungen Leute an, was müssen wir denen bieten. Und seitdem wir uns mit Energie damit beschäftigen, steigen sowohl Qualität wie auch Quantität der Bewerber, dass wir also auch jetzt eine Ausbildungsquote von über 10% haben, also ja auch viele gut ausgebildete Eigengewächse heute beschäftigen dürfen.
Herr Kahnein, Sie sind ja jetzt auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Ausschusses für Berufsbildung im Bauindustrieverband. Da kriegen Sie mit Sicherheit auch von anderen Unternehmen den Tenor mit. Was sehen Sie als größtes Problem der Branche?
Als erstes müssen wir die jungen Leute für die Bauberufe begeistern. Das heißt, wir müssen sie begeistern für das, was wir tun. Und da ist eine meiner immer wiederholenden Aussagen, es gibt nichts Schöneres als zu bauen. Alles, was wir jeden Tag tun, kann man sehen. Ist dauerhaft vom Bestand. Kann man auch nach 20 Jahren noch sehen. Und nach 30 Jahren und noch länger. Das heißt, die Begeisterung erstmal im Wettbewerb zu den anderen Berufen, müssen wir die Bauberufe in den Vordergrund stellen. Und das Schöne, das Spannende, das Interessante, das Einmalige an diesen Berufen den jungen Leuten näher bringen. Und das machen wir eben durch sehr intensive Schulkooperationen. Wir haben mittlerweile 5 Schulkooperationen. Das frisst sehr, sehr viel Zeit. Aber es ist die einzigste Möglichkeit, an die jungen Leute ranzukommen. Und das hat nachher eine Sogwirkung. Wenn Sie viele junge Leute haben, dann kennen die auch wieder viele junge Leute. Und wie sind sie auf uns gekommen, wenn man sie fragt? Ja, mein Freund da oder bei uns in der Straße, der ist auch bei Ihnen. Und das ist so die Geschichte. Allgemein in der Bauwirtschaft ist das von vielen Firmen, insbesondere von den großen Baukonzernen, vernachlässigt worden. Die Baukonzerne haben sich ja vor 40 Jahren dazu entschlossen, die meisten gewerblichen Mitarbeiter abzubauen und diese eigentlichen handwerklichen Leistungen nur zuzukaufen durch Nachunternehmer. Und wenn ich selbst keinen großen Stamm an eigenem gewerblichen Personal habe, werde ich auch nicht die Überzeugungskraft haben, welche nachzuholen. Und das ist die Problematik, sodass es nur wenige Baukonzerne gibt. Das ist ein gutes Beispiel, ist die Firma Strabach, das ist eine der größten, die auch eigene Auszubildende, ein eigenes Ausbildungszentrum sogar haben, sehr viel Energie, aber ganz, ganz viele der anderen die das nicht tun oder nicht getan haben. Und irgendwann merken sie, sie bekommen auch keine Nachunternehmer mehr, weil keiner für die Großen arbeiten will. Das ist auch eine Sache, wie haben sie die Nachunternehmer behandelt, wie sind sie mit denen umgegangen. Und das ist so eine Folgekette. Und so einen Trend umzudrehen, ist sehr schwierig. Aber es gibt durchaus einige mittelständische Firmen, die ich kenne, deutschlandweit, die das auch erkannt haben, so wie wir, und möglicherweise etwas später auf diesen Zug Ausbildung aufgestiegen sind, aber das schon genau verfolgen.
Mhm. Herr Stendrup, das Thema Schulkooperation findet bei Ihnen ja hier auch statt. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Nur gute. Wir haben bei der Schule, mit der wir kooperieren, das Glück, da sind zwei sehr engagierte Lehrerinnen, die das Thema betreuen, und die haben auch eine ganz gute Menschenkenntnis, was ihre Schüler angeht. Das heißt, wenn die merken, dass dann ein 15- oder 16-Jähriger einfach nur, ich sag mal, keinen Bock auf Schule mehr hat, dann fällt er da nicht durchs Raster, sondern dann geht bei uns das Telefon, ob der Schüler XY hier vielleicht mal Praktikum machen kann. Und es gibt hier in NRW, gibt's eine Art Förderprogramm vom Land, kein Abschluss ohne Anschluss heißt das. Da dürfen dann Schüler einen Tag die Woche ein Betriebspraktikum machen, müssen also dann mittwochs nicht in die Schule, sondern sind dann mittwochs auf den Doppelbaustellen, um eben schon vielleicht trotz schlechterer Noten Anschluss an Ausbildungsbetrieb zu bekommen. Und da haben wir jetzt 2 Jahre hintereinander jedes Jahr einen Glückstreffer dabei gehabt, wo wir engagierte junge Männer für uns gewinnen konnten. Aber das haben wir eigentlich dem Engagement dieser Lehrerinnen zu verdanken, die ihre Schüler sehr gut einschätzen können und letztlich den Schülern selber, die also hier auch super Fuß gefasst haben.
Ist das so ein Thema, was in Pandemiezeiten sehr gelitten hat?
Ja, also die klassischen Berufsinformationsangebote, die in Schulen waren, sind alle irgendwo den Lockdowns zum Opfer gefallen. Trotzdem waren wir in der Lage, letztes Jahr unsere Ausbildungsplätze zu besetzen. Wir haben also dann in den Phasen, wo das von den Pandemiezahlen her ging, trotzdem Praktika angeboten. Das ist natürlich ein schmaler Grat. Einerseits versucht man, die eigenen Mitarbeiter auf Distanz zu halten, und dann holt man noch Schüler von außen rein. Das haben wir also auch intensiv diskutiert. Aber ich bin dankbar, dass wir das gemacht haben, weil wir jetzt auch trotz Corona alle Ausbildungsplätze besetzen konnten.
Das Finden der Mitarbeiter ist die eine Geschichte, sie dann auch bei sich zu halten, ist die andere. Also junge Menschen erstmal zu begeistern, das ist mit Sicherheit der erste Schritt. Aber was gehört dazu, damit ein junger Mensch auch bleibt?
Also das gibt im Grunde nur zwei Stellschrauben in einem Unternehmen. Das ist die Wertschätzung der Kunden, die brauchen wir unbedingt. Wenn wir keine Kunden haben, wenn wir keine Arbeit, können wir gar nichts machen. Und die Wertschätzung der Mitarbeiter. Und Mitarbeiter wertzuschätzen, vom altgedienten Prokuristen bis zum jungen Auszubildenden auf die zuzugehen, dass die spüren, sie sind hier aufgenommen, sie sind hier zu Hause, sie werden wertgeschätzt. Das ist eine Stellschraube, wenn man die richtig dreht, dann entsteht da eine Beziehung zum Unternehmen, und dann bleiben die Mitarbeiter auch. Natürlich Unternehmenskultur, all diese Dinge, der Umgang miteinander, was man bespricht, man muss verlässlich sein, all diese Dinge, die dazugehören. Aber im Grunde sind das ganz viele Selbstverständlichkeiten, die müssen nur vernünftig zusammenspielen.
Inwiefern hat Sie da Ihr Hintergrund als Pfadfinder geprägt oder hilft Ihnen da bei dieser Wertschätzung?
Bei der Pfadfinder ist die Grundeinstellung, hol die jungen Leute da ab, wo sie sind. Wir haben nicht nur eben junge Leute, die in irgendeiner besonderen Disziplin ganz hohe Talente haben, sondern guck auf den jungen Menschen, so wie er ist, nimm ihn so an, und dann geh mit ihm seinen Weg nach den Talenten. Guck auf die Talente, und die sind unterschiedlich. Der eine hat da mehr Talent, der andere hat da mehr Talent. Und wenn man da ein bisschen Auge für hat, dann spürt man das, wo der Einzelne gefördert werden sollte, wo er sich zum sehr guten Menschen, Mitarbeiter entwickelt oder wo einer Nachholbedarf hat. Und das ist einfach eine Einstellungssache, wie nahe gehe ich auf die jungen Leute zu, aber das mache ich ja nicht alleine, sondern auch unser ganzes Team, unsere ganzen Mitarbeiter haben das mittlerweile verinnerlicht. Und diese Wertschätzung, die spüren die jungen Leute, und dann haben wir aufgrund dessen kaum Fluktuation.
Herr Stendrup, wie leicht ist das, Fähigkeiten des Einzelnen zu erkennen?
was hilft vielleicht auch, um näher dran zu sein?
Das ist ja letztlich ein Stück, wo unsere erfahrenen Gesellen und Kolonnenführer ja einen ganz großen Bestandteil ausmachen. Das heißt, die gucken sich die jungen Menschen auf der Baustelle an, die fahren mit denen zur Baustelle hin, die verbringen die Pausen miteinander und die können das häufig schon sehr gut einschätzen, ob das zueinander passt oder nicht. Deshalb eben auch das mit den Praktika vorher. Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr das Team hier auch private Dinge berücksichtigt. Also wir haben immer wieder Fälle, wo junge Menschen oder Auszubildende Probleme zu Hause haben, mit Eltern oder in der Schule oder wie auch immer, und sich hier ihren Kollegen anvertrauen. Da sind also schon brisante Situationen dabei gewesen, wo ich sage, ey, krass, dass die das ihren Kollegen erzählen. Andererseits muss ich auch sagen, wir haben auch schon oft genug falsch gelegen mit unseren Einschätzungen. Also wir haben auch immer mal wieder jemanden, der die Ausbildung hier nicht erfolgreich zu Ende bringt, weil wir ja, ihn falsch einschätzen oder an der Stelle gewisse Schwächen nicht sehen oder nicht konsequent sind oder er sie selber nicht wahrhaben will. Wie auch immer. Also wir haben hier keine 100%-Quote, das muss man auch sagen. Auch wir sind nur Menschen.
Das hat aber auch kein Unternehmen.
Nein, aber es ist halt schade.
Immer mal eine Fehleinschätzung, eine Fehlentscheidung oder Umstände, die jungen Leute so aus der Bahn werfen. Private Dinge, familiäre Dinge. Also für viele unserer Auszubildenden ist das Unternehmen oder unser Unternehmen auch wie eine Art Familie. Die kommen teilweise aus schwierigen Verhältnissen und wir geben denen also auch eine Struktur. Die sehen im Unternehmen auch, guck mal, die sind da jeden Tag verlässlich und die sind da und da will ich da auch dazugehören. Und auf einem unserer Lehrlingstage waren wir in so einem Klettergarten oder Kletterpark in der Nähe von Winterberg, Küstelberg. Und da haben die da so toll mitgemacht und dann dachte auf einmal ein junger Auszubildender, also nicht 17 oder 18, so einen schönen Tag habe ich noch nie erlebt. Ne? Der war noch nie in Urlaub gefahren, der war im Grunde aus Bockumhövel noch nie rausgekommen. Ne? Und das muss ich sagen, das hat mein Herz dann auch bewegt, da würde ich ehrlich sagen, das ist einfach schön. Ne? Und wenn das dann so ist und sagen, Mensch, da will ich doch dazugehören. Das ist eine Portion Familie.
Was mir bei den Auszubildenden immer Spaß macht, ist, wenn die ihre Erfolgserlebnisse haben. Also das erste Indiz ist immer, ob der Polier die auch machen lässt. Also wenn ich auf eine Baustelle komme und da hat der Auszubildende die Fernbedienung vom Fahrzeug um den Bauch, das ist immer schon ein gutes Zeichen, dann hat er die Akzeptanz von seinem Vorarbeiter. Und wenn man dann sieht, dass sie das im zweiten Ausbildungsjahr schon richtig gut bedienen können, also wir haben hier Situationen gehabt, da konnten die jungen Männer noch nicht mal das Fahrzeug fahren, weil sie noch keinen Führerschein hatten, aber auf der Baustelle bedienen hatten sie schon drauf. Das finde ich, ist sicherlich für die Jungs dann motivierend und ich finde das auch richtig toll.
Wir waren ja jetzt zusammen im November auf dieser Ausbildungsmesse in Zentralhallen. Wir haben dann Gemeinschaftsstand und auch mit den Ausbildungszentren und wir nehmen dann immer die jungen Leute auch mit. Es ist ja viel leichter vom Auszubildenden jemand anzusprechen, der aus der Schule kommt, als wenn man da so stocksteif steht und die waren in der Firmenkleidung und die waren so positiv alle und waren so motiviert und die sind durch die Halle gegangen, auch spazieren gegangen, rumgelaufen, um zu zeigen, wir sind Heckmann, ne? Wir sind Dummel. Und das hat man, und die haben nur so gesprüht, ne? Ja. So gesprüht und das kommt rüber. Das kommt rüber. Das ist schon wirklich schön.
Inwiefern spielen gerade bei jungen Leuten, das Elternhaus oder die Eltern generell eine große Rolle, auch bei der Berufswahl in die Baubranche zu gehen?
Also das ist schon sehr, sehr maßgeblich. Es gibt ja klare Aussagen und Studien, dass, weiß ich nicht, 80% die Entscheidung die Eltern mit beeinflussen, ob das wirklich der richtige Beruf ist oder die richtige Unternehmung ist. Ne? Die muss man mitgewinnen. Und wir machen das also so seit einigen Jahren, dass wir die jungen Leute an dem Samstag, bevor die Ausbildung beginnt, mit ihren Eltern einladen. Das haben wir auch eine Zeit lang mit Dommeler zusammen gemacht. Dann zeigen wir den Eltern auch, wie es bei uns aussieht, was wir machen. Und dann bekommen die auch einen Eindruck. Die bekommen einen Eindruck, die erfahren das, sie spüren das, Mensch, das ist ein Unternehmen, da ist Kompetenz, das ist ordentlich, sauber, da sind gute Maschinen, da sind auch Menschen, denen wir da begegnen, die Ausbildungsmeister, alle sind dann da, wo die jungen Leute zugeordnet werden, kriegen am Anfang dann sofort einen Polier zugeordnet und das spüren die. Und wenn die dann am Samstagnachmittag erzählen, Mensch, wir waren heute Morgen bei Eckmann und das hätte ich ja nicht gedacht und so. Und wenn dann sie durch die Stadt gehen, die Stadt fahren, denn wir haben natürlich noch immer den größten Teil hier aus unserem Stammort, aus unserem Stammstadtteil, und die Baustellen sind ordentlich, die Bauwagen sind ordentlich, die Fahrzeuge sind ordentlich. Und da entsteht was, und es gibt keine negative Presse, dass negative Schlagzeilen auftauchen. Dann ist das so ein Prozess, dass sie sagen, das ist eine ordentliche Firma. Da kann es hingehen. Dann machen wir eine zweite Sache. Während der Halbzeit der Ausbildung der jungen Leute laden wir die samstags die Eltern wieder zu einer Exkursion ein. Fahren wir samstags morgens mit dem Bus los, 4, 5 Baustellen, die jungen Leute dabei. Die jungen Leute stellen ihren Eltern diesen Bus, den wir wieder andere fahren, das Projekt vor, was wir da machen. Mhm. Und dann sind die begeistert. Ne? Die jungen Leute machen das gerne, sie zeigen gerne ihre Arbeit, sie zeigen gerne ihren Arbeitsplatz. Und die Eltern haben die Erfahrung, sagen, das ist ja doch eine ganz schön anspruchsvolle Geschichte. Das ist ja nicht nur hier ein dreckiger Graben oder irgendwie so eine komische Garage, sondern das sind ja Projekte, da kann man stolz drauf sein. Also das ist einfach ein Prozess, der über Jahre geht und ja, ich bin davon überzeugt, da gehören natürlich auch solche Dinge zu, dass man versucht, in vielen Sachen Vorbild zu sein. Wir haben zum Beispiel so Führungsgrundsätze in unserem Unternehmen. Und da ist auch ein Führungsgrundsatz, dass wir also, sagen wir mal, zurückhaltend auftreten, dass wir da nicht irgendwie einen auf dicke Hose machen, sondern dass das alles bodenständig bleibt. Oder da ist ein Führungsgrundsatz, wenn ihr kennt diese Dinge ja auch, dass sich Führungskräfte ehrenamtlich engagieren. Das ist bei uns Voraussetzung für eine Führungskraft. Also über sein eigenes, sagen wir mal, kleines Umfeld auch für die Gemeinde etwas geben. Und das prägt und das spüren die jungen Leute, das spüren die Eltern, dass das glaubhaft ist.
Ja, und dazu kommt ja das, neben den Sachen, die der einzelne Betrieb macht, die Baubranche hat ja einfach Vorteile gegenüber anderen Branchen, die leider in der Öffentlichkeit nicht so kommuniziert werden. Also ich habe durch die Stufenausbildung, egal ob ich jetzt im gewerblichen Bereich weiterkommen will, Techniker machen will, studieren will, also tolle Aufstiegsmöglichkeiten. Viele Baubereiche sind heute mit sehr viel Hightech auch unterwegs, egal ob das jetzt eine Baggersteuerung ist oder bei uns so eine Kanaluntersuchungsanlage. Da ist ja wirklich mittlerweile Hightech auf den Baustellen präsent. Verdienstmöglichkeiten, auch wenn das den heutigen Generationen nicht mehr so wichtig ist, aber die Tariflöhne im Bau und das Drumherum, das ist schon attraktiv. Da kann man wirklich eine Familie vernünftig von ernähren. Und das sind ja so Dinge, da sind ja die Verbände dann eben auch wichtig, um das der Öffentlichkeit nochmal präsent zu machen. Also über die gesetzlichen Mindestlöhne, die so diskutiert werden, da sind wir im Bauhauptgewerbe schon lange drüber hinaus.
Mhm. Ja, Herr Stentrup hat es gerade angesprochen als Teil der Aufgabe sozusagen des Bauindustrieverbandes. Mit welchen Themen befasst sich der Ausschuss denn für die Berufsbildung oder zur Berufsbildung noch so?
Also mit der Qualität der Ausbildung und natürlich auch mit der Nachwuchswerbung. Wir haben ja in der Bauindustrie eigene Ausbildungszentren, wo wir unsere überbetriebliche Ausführung durchführen. Das sind sozusagen unsere Trainingslager, wo die jungen Leute in den Fertigkeiten trainiert werden. Denn jede Fertigkeit kann eben nicht auf einer Baustelle mehrfach geübt werden oder das muss dann funktionieren. Und diese Ausbildungszentren werden ja professionell geführt. Und die gibt es in ganz Deutschland und dieser Berufsbildungsausschuss koordiniert die und auch der ganze Erfahrungsaustausch von Bayern, von Berlin, von Mecklenburg-Vorpommern wird in diesem Berufsausbildungsausschuss zusammengeführt und dann werden auch Dinge eben entschieden, dass wir sagen, wir müssen das Berufsbild etwas verändern, das eine braucht man nicht mehr, heute sind andere Fertigkeiten gefragt, also da geht es dann um die Qualität und natürlich auch immer wieder, Wie treten wir mit den Berufsbildern nach außen auf? Wir gehen also auf Messen mit unseren Ausbildungszentren, da unterstützen dann die Hauptberuflichen im Bauindustrieverband, im Berufsförderungswerk heißt es bei uns genau, dann die Unternehmungen. Wir hatten bis letztes Jahr, bis Corona uns dann gestoppt hat, so einen Baubus, wo wir auf die Schulhöfe gefahren sind und immer wieder die Besonderheiten, die Schönheiten, die guten Sachen der Bauberufe vorgestellt haben. Der ist im Moment stillgelegt, weil es zu eng in diesem Bus ist. Aber da werden jetzt an Alternativen gearbeitet, auch das ganze Marketing der Ausbildungsberufe. Wir haben eine Kampagne Bau dein Ding, da werden die Berufe vorgestellt. Das kann ja der einzelne Betrieb nicht so intensiv leisten. Und es macht auch Sinn, dass das deutschlandweit gemacht wird. Es hat lange Jahre immer nur lokale oder Bundesländer Werbekampagne gegeben, aber es hat eine ganz andere Durchschlagskraft, wenn das ein Bauindustrieverband deutschlandweit macht. Und das haben wir jetzt alles so weit hingekriegt, dass wir das alles gemeinsam darstellen. Und ja, und wenn sie dann mit den Kollegen zusammenkommen, dann motivieren wir uns gegenseitig.
Gibt es denn so ein, sag ich mal, Beispiel, was Sie haben, welches Berufsbild verschwunden ist oder ersetzt werden musste in den vergangenen Jahren? Also wo man gesagt hat, ja, das gibt es so in der Form eigentlich gar nicht mehr?
Ein komplettes Berufsbild ganz verschwunden gibt es nicht, aber es gibt in den einzelnen Berufsbereichen sicherlich Veränderungen. Sag mal, wenn ich jetzt an den typischen Beruf des Maurers denke, dann war eben das früher so, dass eben Steine mit Mörtel vermauert wurden, aber heute eben großformatige Steine, die vorkonfektioniert werden im Produktionswerk, die dann sozusagen mit einer großen Arbeitsvorbereitung wirklich systematisiert auf die Baustelle kommen, müssen da verklebt werden oder müssen da zusammengeschraubt werden. Da hat sich schon einiges verändert. Also dieses in der Reihe stehen, Stein auf Stein und den Mörtel mit der Kelle, das ist eben weniger geworden. Und so gibt es das in allen Bereichen. Das können Sie vom Straßenbauer, vom Kanalbauer, weil andere Techniken angewandt werden. Ne? Und das muss eben beobachtet werden. Wir sind im Moment für alle Bauberufe in einem sogenannten Neuordnungsverfahren. Das ist sozusagen unsere Bibel, was die alles können müssen. Und das ist natürlich sehr komplex. Und da hatten auch viele Firmen unterschiedliche Vorstellungen. Da hat der typische Handwerksbetrieb mit 8 Mann, der eben nur, oder der putzt, eine Putzerfirma, eine andere Vorstellung als jemand, der Stahlbetonbau macht, im Ingenieurbau oder im Tiefbau. Und das muss irgendwie zusammengeführt werden, da muss ausgeglichen werden. Werden Sachverständige gehört, da gibt es Arbeitsausschüsse. Aber es muss ja irgendwo eine Leitlinie da sein. Es kann ja nicht einfach jeder nur so nach Gutdünken das machen. Es muss irgendwie eine verlässliche Leitschnur da sein.
Damit auch die Qualität in Bayern die gleiche ist wie in Schleswig-Holstein.
Es ist, glaube ich, in jeder Region etwas anders. Auch in jedem Ausbildungszentrum wird es etwas anders gelebt. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist eben so eine Bandbreite. Nur, wenn man gewisse Dinge überhaupt nicht weiß, weil sie nicht gelernt werden, dann geht das natürlich nicht. Ne? Und die Ausbildungszentren sind auch sicherlich auch eine Portion Unterstützung, was die Berufsschulausbildung angeht. Die Berufsschulausbildung macht uns sehr große Sorgen, weil es immer weniger Fachlehrer gibt. Und das versuchen wir oder fangen wir zum Teil in den Ausbildungszentren auf, indem wir dann dieses fachliche Wissen, was in der Berufsschule nicht mehr so vermittelt wird, wenn an so einer Berufsschule, ich sage mal, in Udder Kanalbauer sind und der Fachlehrer fällt mal eine Zeit lang aus, ja, dann wird der Unterricht da irgendwie mit anderen Lehrern bestückt, aber das ist kein fundierter Unterricht. Und das müssen dann die Ausbildungszentren auffangen. In dem Ausbildungszentrum in Kerpen, was zu Nordrhein-Westfalen, gibt es 3 Ausbildungszentren, Oberhausen, Hamm und Kerpen. Da haben wir mittlerweile sogar eine eigene Berufsschule. Aus der Region gehen die in die Berufsschule der Bauindustrie. Also das ist eine super Sache. Da ist Praxis, handwerkliche Arbeit und Berufsschule auf einem Campus. Wenn wir das deutschlandweit hinkriegen, dann wären wir noch einen Schritt weiter. Aber das muss auch alles gefördert, bezahlt werden. Das ist ein langer Weg. An diesen Dingen arbeiten wir im Berufsbildungsausschuss.
Mhm. Herr Stentrup, beobachten Sie das auch? Wir haben ja gerade vom Wandel des Berufsbildes gesprochen. Die Fachkraft für
Rohrkanalindustrieservice. Genau. Wir stolpern ja selber schon über die Bezeichnung. Genau.
Wollte ich gerade sagen. Soll ja auch, wenn ich das richtig sehe, ist in Bearbeitung. Allein von der Begrifflichkeit her schon. Inwiefern hat sich da das Berufsbild gewandelt in den vergangenen Jahren? Oder was sind? Ist der Job anspruchsvoller geworden?
Nein, aber da haben wir so ein bisschen dieselbe Situation, wie das gerade für die klassischen Bauberufe geschildert wurde. Also verschiedene, egal ob es jetzt Kläranlagenbetreiber sind, Kanalnetzbetreiber oder eben Kanalreinigungs- oder Sanierungsfirmen haben ja unterschiedliche Interessen. Das heißt, der eine muss Pumpen auf einer Kläranlage möglichst schnell reparieren können, dass da nichts schief geht, und der andere muss halt dann sehen, wie man Kurzleiter fachgerecht in eine Leitung klebt. Und es war also insgesamt eine Neuordnung des Berufsbildes jetzt nötig. Da spielen aber auch noch andere Umweltberufe mit rein, dass man so jetzt gesagt hat, man nennt den Beruf zukünftig dann Fachkraft für Umwelttechnik. Das Neuordnungsverfahren wird jetzt gerade formal auf den Weg gebracht, und dann soll im nächsten Jahr eben diese Ausschussarbeit stattfinden, wo dann genau festgelegt wird, welche Ausbildungsinhalte kommen da rein. Und wenn alles glatt läuft, wird das dann zum 01.01.2023 auch scharf geschaltet, dass man diesen neuen Beruf dann auch erlernen kann. Wir haben die Hoffnung, dass dann eben auch ein bisschen mehr Kanalsanierungsinhalte darin Platz finden. Da sind wir auch nicht alleine, sondern da gibt es natürlich auch da gibt es Verbände, die da das gerne möchten, weil wir eben beobachten, das, was wir hier im Betrieb den Leuten auf der Baustelle zeigen, deckt sich nicht immer mit dem, was die in der überbetrieblichen Ausbildung oder gar in der Berufsschule lernen. Das ist natürlich schwierig, wenn die heute in der Berufsschule Stoff vermittelt kriegen, den sie hier nicht anwenden können, und umgekehrt hier was anwenden sollen, wo sie in der Berufsschule noch nichts von gehört haben. Und da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt mit der Überarbeitung unsere Betriebspraxis mit der Schullehre wieder ein bisschen besser unter einen Hut geht, weil das war für unsere Azubis schon in den letzten Jahren sehr anstrengend.
Wie setzen sich so Ausschüsse generell zusammen?
Diese Ausschüsse setzen sich zusammen einmal natürlich aus Vertretern der Lehrer aus den Berufsschulen, dann aus Verantwortlichen aus den Baubetrieben, dann Verantwortlichen aus den Ausbildungszentren. Und dann gibt es noch ein Bundesinstitut für Ausbildung, BIP heißt das, glaube ich, in Stuttgart. Da werden nochmal sozusagen alle Inhalte zusammengeführt und abgeglichen, ob das also auch der Einschätzung der Bundesministerien für Bildung und so weiter entspricht. Und wenn man dann noch weiter runterbricht, dann werden immer nochmal Arbeitsgruppen gebildet. Da sitzen dann die Handwerksmeister auch drin, aber da sitzen auch Ingenieure drin. Und dann wird eben gesagt, ja, was brauchen wir alles? Und die Ausbildungszentren haben auch in dem ersten Ausbildungsjahr im Grunde erstmal die Aufgabe, eine allgemeine Grundlage zu schaffen. Es gibt, die Auszubildenden müssen nicht nur das können, was sie bei Dommel brauchen, sondern sie müssen eben auch Kläranlagentechnik oder in anderen Bereichen ist das genauso. Es muss also erstmal eine breite Basis geschaffen werden. Und dann erst im zweiten und dritten Ausbildungsjahr wird es spezifischer auf ihren Beruf. Das heißt also, der Straßenbauer hört auch was vom Maurer und der Maurer hört auch was vom Straßenbau. Und das ist auch sinnvoll so, denn irgendwo gibt es immer wieder Berührungspunkte auch zwischen Hoch- und Tiefbau. Und wenn der Hochbauer sagt, da habe ich noch nie was von gehört, kenne ich gar nicht, sehe ich, dann wird das nie funktionieren. Das muss also schon ein gewisses Grundwissen da sein.
Und in den ganzen Prozess sind ja auch die Gewerkschaften als Arbeitnehmervertreter auch involviert. Das ist also jetzt keine reine Arbeitgeber- und Ausbildergeschichte, sondern das ist schon auch so, dass
das
auch
ist ja,
Arbeitnehmer sich da.
Das ist ja aus den. Die sozusagen ein Vertragswerk dieser Ausbildung, wo also die Gewerkschaften mit am Tisch sitzen, wo die Firmen mit am Tisch sitzen. Das wird immer wieder über die Verbände organisiert. Und dann gibt es ja im Grunde zwei große Bauverbände. Das ist einmal die Bauindustrie. Dazu gehören auch wir, unser Unternehmen Heckmann, aber es gibt auch das Baugewerbe, wo doch die überwiegend handwerklich organisiert oder handwerklich strukturierten Betriebe sind, also sagen wir mal, wo auch die 5-Mann-Firma ist, die 3-Mann-Firma ist, die 20-Mann-Firma drin organisiert ist. Und da ist mehr kommt also sozusagen der Blickwinkel mehr aus dem Handwerklichen, und dann kommt der bauindustrielle Blick, und die Gewerkschaft ist als Sozialpartner dabei, die dann auch mitverhandelt und sagen, ja, wir wollen, dass unsere Auszubildenden 30 Wochen in das Ausbildungszentrum gehen. Und dann sagt der Handwerksmeister, die lernen bei mir viel mehr, wenn die bei mir sind. Der möchte am liebsten, dass die da nur 2 Wochen hingehen oder gar nicht. Und das muss man eben ausgleichen.
Herr Stendrup, in welchen Berufen bildet Dommel denn aus?
Ja, eben im Bereich Fachkraft für Rohrkanal Industrieservice und im Bereich Kanalbau. Also das eine ist eben offene Bauweise, wo man klassisch mit dem Bagger eine Leitung aus- und eine neue wieder einbuddelt, salopp formuliert. Und eben in dem Fachkraft RKI sind quasi die ganzen Spezialverfahren drin, also alles, was Kanalunterhaltung ist und eben auch die grabenlose Sanierung. Da finden wir nicht alles wieder, was wir hier im Betrieb machen. Das wäre aber auch nicht zu leisten. Aber da bekommen die ganz gutes Handwerkszeug. Und ja, wir stellen jedes Jahr 4 Auszubildende ein. Und wenn auf dem Weg der Ausbildung nichts dazwischen kommt, übernehmen wir die jungen Menschen auch gerne. Und das ist in den letzten Jahren eigentlich auch in den meisten Fällen gelungen. Mhm.
Bei Heckmann wird das vom Unternehmen her naturgemäß noch ein bisschen mehr verschiedene Richtungen haben wahrscheinlich, in welchen Bereichen sie ausbilden. Die Ausbildungsquote liegt mit 15% deutlich über dem Schnitt. In welchen Bereichen bilden sie denn aus? Das ist jetzt auch die Stelle, um nochmal Werbung zu machen.
Wir haben ungefähr auf 6 Mitarbeiter einen auszubilden. Das ist schon eine sehr hohe Quote. Also wir haben die klassischen Bereiche Straßenbauer, Kanalbauer, Maurer, Stahlbetonbauer, das sind so unsere Kernberufe. Wir bilden aber auch aus Bauzeichner, Industriekaufleute, Bürokaufleute, alles, was dazugehört. Und das erläutere ich den jungen Leuten auch immer. Die Gewerblichen brauchen die Kaufleute und die Kaufleute brauchen die Gewerblichen, sonst funktioniert das System nicht und sind beide wichtig. Ja, und das sind so die Berufe, aus denen wir da alles entwickeln. Ne?
Wir hatten vorhin schon mal so ein paar Wege angesprochen. Einmal Schulkooperation, dass man als Unternehmen generell näher an junge Menschen ranrücken muss. Gibt es noch Erfolgsfaktoren, die Sie aufführen können? Sage ich mal Best-Practice-Beispiele aus Ihrem Unternehmeralltag oder vielleicht aus Unternehmen, die Sie mitbekommen haben, wo Sie sagen, ja, das ist ein super Ansatz, das kann man auch gut machen, das trifft irgendwie den Nerv.
Also da ist die Schulkooperation spielt schon eine herausragende Rolle. Dass wir also in den Schulen sind schon, sagen wir mal, in der 6., 7., 8. Klasse, also schon bevor das überhaupt richtig sich die jungen Leute über Ausbildung oder Weiterbildung sich Gedanken machen, dass wir also dann in den Unterricht gehen, unsere Ingenieure und unsere Techniker dann auf einmal auch da rüberbringen, ja, den Pythagoras, den brauchst du wirklich mit dem rechten Winkel. Das ist nicht nur, um euch zu quälen, sondern das ist täglich Brot oder etwas Volumen zu berechnen. Und wie schwer ist das dann? Und das brauchen wir tatsächlich, das brauchen wir wirklich, jeden Tag in Anwendung. Das ist, und dann aber die ganze Unternehmenskultur, worüber wir auch schon gesprochen haben, alle 2 Jahre gibt es so einen Lehrlingstag bei uns, wo wir also aus allen Bereichen mit allen Lehrlingen einen Samstag begehen, morgens einen fachlichen Teil, nachmittags so eine Teambuildingsgeschichte, Klettergarten, Kanufahren und solche Dinge. Und da erzählen die von, dann die Elternarbeit, das ist eine wichtige Geschichte. Ja, und immer wieder auf die jungen Leute zugehen, immer bei jeder Unternehmensfeier sich Zeit nehmen, sich dazusetzen zu den jungen Leuten, sich mit denen beschäftigen, denen zuzuhören. Das ist so ein Prozess, der muss überall da sein. Der muss immer gelebt werden. Das hört auch nie auf.
Wie ist denn so das ganze Thema Social Media in der Personalakquise zu betrachten?
Man sollte gucken, welche Kanäle machen Sinn. Also natürlich, denke ich, gehört es heute zu einem modernen Unternehmensauftritt irgendwo dazu, dass man online gefunden wird. Beim einen funktioniert Facebook besser, beim anderen Instagram. Der dritte macht viel mit YouTube-Videos. Muss ich einfach gucken, was passt zu meinem Betrieb und was passt zu meiner Zielgruppe. Aber man kann, also das Analoge darf ich trotzdem nicht vergessen. Also wir bekommen tatsächlich viele Bewerbungen über Mund-zu-Mund-Propaganda und auch viele Initiativbewerbungen, wo dann Leute einfach hier anrufen und fragen, ich habe das und das gemacht, ich habe gehört bei euch, ihr geht vernünftig mit euren Mitarbeitern um, habt ihr nicht eine Stelle für mich? Und das ist meist von der, das, klar kriege ich dann nicht hunderte von Bewerbungen jede Woche, aber von der Qualität sind die meist sogar noch besser als es gibt bei einem Anbieter online so Ein-Klick-Bewerbung. Da haben wir noch keinen Treffer bei gehabt, den wir hier einstellen konnten. Sag ich mal so, da ist zwar die Hemmschwelle ganz niedrig, aber Qualität war dann so ziemlich durchwachsen. Mhm. Also das, ich denke, da muss jeder gucken, was für sich passt. Und wir versuchen, mehrere Kanäle zu bedienen. Da gehört also auch hier die lokale Bildungsmesse dazu. Also hier in Hamm zum Beispiel gibt es eine Bildungsmesse einmal im Jahr, wo natürlich alle Ausbildungsbetriebe um die Gunst der Schüler buhlen. Ja, aber das gehört für uns einfach dazu, uns da zu zeigen mit der Bauindustrie und mit anderen Bauunternehmen. Und dann machen wir nicht Werbung für das einzelne Bauunternehmen, natürlich schon, aber im Prinzip geht es erstmal darum, die Leute für die Bauberufe zu begeistern. Und da spielen dann auch die Eltern eine Rolle. Diese Ausbildungsmesse ist freitags und samstags. Freitags kommen in der Regel die Schüler mit ihren Klassen und ihren Lehrern. Da kommen also auch die halt hin müssen. Samstags kommen häufig die hin wollen oder wo die Eltern möchten, dass man da hingeht. Und wenn wir da nicht wären, wäre uns auch der ein oder andere Bewerber, hätte sich dann hier nicht beworben. Also wir fahren da auf verschiedenen Kanälen und kann man bestimmt noch was besser machen, aber die Quantität und Qualität der Bewerber passt für uns im Moment.
Also kriege ich auf dem Markt noch Fachkräfte, die trotzdem zum eigenen Unternehmen passen?
Auch da muss man ja gucken, in welcher Situation man ist. Ne, wenn ich sehr schnell, sehr stark wachse, dann dauert vielleicht die eigene Ausbildung zu lange, dann brauche ich vielleicht auch noch passende Leute von außen. Know-how von außen schadet auch nicht. Andersrum, bei Leuten, die man selber ausbildet, weiß man auch, was man hat. Und ich beobachte hier sowohl im Büro wie auch auf den Baustellen, dass diese Mischung aus Älteren und Jüngeren super funktioniert. Also das heißt, die älteren Kollegen haben ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ein bisschen mehr Weisheit und roll mal das Kabel auf, damit du gleich nicht drüber stolperst, ne? So der Klassiker. Und die Jüngeren sind dann vielleicht ein bisschen schneller dabei, Sachen am Computer eben fertig zu machen oder so. Und diese oder sind vielleicht bei ganz starken körperlichen Ansprüchen vielleicht ein bisschen fitter oder so, wie auch immer. Also bei uns ist es so, dass ich mir anbilde, dass die Mischung es macht.
Sie haben vorhin davon gesprochen und das Einzige ja auch so ein bisschen, dass man als Führungskraft sowohl bei Dommel als auch bei Heckmann nicht auf dicke Hose macht, sondern dass die Kultur eher ein bisschen, sag ich mal, auch sich selbst zurücknehmen beinhaltet. Gibt es, also das würde ich jetzt auch bei Ihnen beiden irgendwie so vom Typ her unterschreiben, so wie ich Sie jetzt erlebe, Herrn Stentrup erlebe ich ja schon ein bisschen länger, aber gibt es noch weitere Dinge, Eigenschaften oder Ähnliches, die Sie beide eint?
Ich muss feststellen, ich habe mir ganz viele Werte abgeguckt. Also das sind die eben schon erwähnten Führungsgrundsätze, die haben wir so 1:1 hier übernommen. Und Heckmann hat auf allen Unterlagen, die nach draußen gehen, das Wort gilt drauf, was symbolisiert, dass das gesprochene Wort gilt. Auch und man dann nicht noch seitenweise Kleingedrucktes braucht, um vernünftig miteinander zu bauen. Das beanspruche ich für mich persönlich, dass mein gesprochenes Wort gilt und das gilt auch hier im Unternehmen. Also was das angeht, was diese Werte angeht, sowohl im Umgang mit den Mitarbeitern wie auch im Umgang mit Kunden und Lieferanten, da haben wir schon eine sehr große Schnittmenge.
Also das ist eindeutig so. Wir haben ja lange Jahre mit dem Vater von Benedikt Wilhelm Stentrup zusammengearbeitet und auch im Grunde dieses Unternehmen nach vorne gebracht. Und wir haben die gleichen Werte, wir haben die gleiche Haltung. Und das ist, wir sind anders, wir sind alles Individuen, ist klar, aber die Grundeinstellung, auch als Unternehmer, was das bedeutet, was das für eine Verantwortung ist und wie man auftritt, die ist gleich bis ähnlich. Und insofern kann man einfacher sagen, wir ticken ähnlich, ne?
Und ich habe auch in Vorbereitung des Gesprächs heute noch mal so ein bisschen in meinem Hinterkopf gekramt. Also ich habe damals vor dem Studium, da musste man ja so ein bautechnisches Praktikum machen, damit man zum Studium zugelassen wurde. Das habe ich auch auf Heckmann-Baustellen gemacht. Da natürlich auch viel gelernt. Ja, letztlich mein erster Bezug, natürlich über meinen Vater vorgeprägt, aber letztendlich so richtig selber Baustellenluft am Anfang meiner Laufbahn habe ich auf Heckmann-Baustellen gesammelt und mit allem, was dazugehört. Morgens früh am Bauhof losfahren mit seiner Kolonne, da hatte man mal ein Polier, mit dem kann man besser klar, und dann gab es auch einen, der hat dann ein bisschen härter rangenommen, aber das gehörte alles dazu, und das hat, so jetzt rückblickend, waren das aber sehr positive Erfahrungen. Also muss ich sagen, ist da schon eine gewisse Verbundenheit da.
Herr Heckmann kann da dieses Jahr auf 100 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. Dazu gratulieren wir hier natürlich auch nochmal an dieser Stelle.
Also über 125 Jahre wollte ich zumindest noch was.
Gut, dafür drücken wir dann jetzt auch schon mal an dieser Stelle den Daumen.
Und noch ein Glas Bier trinken können.
Ne? Bin ich dabei.
Herr Kannan, Herr Stentrup, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch wie immer bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und freue mich sehr, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Für mehr Informationen schauen Sie auch gerne einmal in den Shownotes.